Ich sitze mit dem Autor und Journalisten Christoph Twickel zusammen und möchte mit ihm über Gentrifizierung reden. Christoph, was meint dieses Wort Gentrifizierung eigentlich? Fangen wir mal bei den Basics an.
Gentrifizierung meint eigentlich den Austausch einer Bevölkerung mit niedrigerem sozialen Status durch eine Bevölkerung mit höherem sozialen Status. Kurz gesagt, es geht um Aufwertung und Verdrängung in den Städten.
Woran würdest du sagen, kann man Gentrifizierung erkennen?
Man erkennt sie, wenn nicht schon an der Miete, die man zahlen muss, erkennt man sie vielleicht als erstes an den Reden, die Politiker oder auch durchaus Unternehmer schwingen. Also ich kenne es aus Hamburg so, dass immer wenn über einen Stadtteil oder eine Straße gesagt wird, sie sei ein Schandfleck und da müsse dringend etwas passieren, dann kann man sich sicher sein, ups, da gibt es jetzt Bemühungen, quasi sowas wie Gentrifizierung stattfinden zu lassen. Wenn bei näherem Hingucken stellt man dann fest, es ist oft gar nicht tatsächlich ein Schandfleck-Problem, sondern es ist einfach so, dass es Interesse gibt, da was weiß ich, eine große Kette hinzuholen wie IKEA oder Mediamarkt, oder es gibt das Interesse, dort ein Business Improvement District einzurichten, damit so die Alteingesessenen oder auch die neuen Unternehmer dort bessere Geschäfte machen können. Und oftmals stellt man dann fest, dass die Zusammensetzung in so einem Stadtteil eigentlich ganz interessant sind. Da gibt es dann in vielen dieser heruntergekommenen Fußgängerzonen, die dann als Schandfleck bezeichnet werden, gibt es ja eine rege migrantische ökonomische Tätigkeit. Ja, das sind dann die Dönerbuden, das sind dann auch die Resterampen oder die Telefonshops und so weiter. Aber das ist natürlich einfach auch quasi ein Business, was seinen Platz in der Stadt haben müsste. Und wenn das angegriffen wird, kann man immer sich relativ sicher sein, naja, dann versuchen Leute gerade was zu gentrifizieren. Ansonsten merkst du Gentrifizierung natürlich schon auch daran, dass der Stadtteil, den du vielleicht geschätzt hast, weil er so ein bisschen schmuddeliger, alternativer war oder vielleicht auch ein bisschen unsaniert, immer schicker wird, neue Geschäfte da reinziehen und so weiter. All das gibt es natürlich.
Gentrifizierung bedeutet ja nicht nur automatisch, dass irgendwie eine Straße hübsch wird oder dass ein neues Haus gebaut wird, sondern ganz oft ist Gentrifizierung zumindest am Anfang auch erstmal mit so einer Aufwertung durch Kultur verbunden. Woher kommt dieses Bedürfnis, Kultur, die ja lange Zeit irgendwie so eher im Haushalt ganz hinten stand, plötzlich so einen wichtigen Stellenwert zu geben?
Es ist einfach so, dass die Stadtsoziologen seit den 60er, 70er Jahren das Phänomen beobachtet haben, dass solche Aufwertungsprozesse oftmals einhergehen damit, dass sich eine bestimmte alternative oder künstlerisch beflissene Klientel eben ansiedelt in so einem Gebiet, die selber vielleicht noch gar kein Geld haben. Der heruntergekommene Arbeiterstadtteil, wo eigentlich vor allen Dingen Migranten und Junkies wohnen, aber da gibt es halt irgendwie günstig Buden zu schießen und dann ist das eben toll, weil da Leute ihre Ateliers machen können oder ihre Musikstudios. Und in dem Maße, wie die ihre Tätigkeiten entfalten, wird es auch ein anderer Stadtteil und es gibt nettere Läden und plötzlich wird es für den Immobilienmarkt interessant. Das ist einfach was sozusagen, was sich über die Jahre hinweg immer mal wieder gezeigt hat in den großen Städten. Und meine Beobachtung ist, dass seit etwa einer Dekade, ein bisschen mehr vielleicht sogar schon, Politiker das ganz gezielt als Tool einsetzen, sei es als Versprechen darauf, dass jetzt irgendwie demnächst alles anders und besser würde, weil wir jetzt Künstler ansiedeln, sei es tatsächlich als Mittel zur Imageverbesserung eines Stadtteils, mit dem man dann auch öffentlich hausieren geht, dass man sagt, guck mal, wir haben jetzt hier internationale Künstler und da kann man auch jetzt wohnen und so weiter. Also das ist sozusagen was Neues, was da passiert ist, dass Gentrifizierung quasi vom beobachteten soziologischen Phänomen zum gezielt eingesetzten politischen Werkzeug wird und dafür werden Kulturschaffende gerne bemüht und hergenommen und gehegt und gepflegt. Und so sehr ich dafür bin, dass überall in der Stadt Kultur stattfindet, so sehr finde ich, müssen sich Kulturschaffende dieser komischen Rolle, die sie da einnehmen sollen, bewusst werden und sich dementsprechend wappnen, verhalten und Gedanken machen.
Nun ist Gentrifizierung ja so zum Teil auch schon zu so einem Unwort geworden. Können denn normale Politikerinnen und Politiker das Wort einfach in den Mund nehmen und sagen, so, wir wollen jetzt hier mal so einen Stadtteil gentrifizieren? Ruft das nicht automatisch eine Bürgerbewegung auf den Plan?
Ja, deshalb sagen sie das ja, deshalb sagen sie das ja auch nie. Also das wirst du nie das gibt es dann mal, dass dann irgendein Politiker polemisch sagt, wieso Gentrifizierung ist ja gar nicht so schlecht, aber im Grunde genommen heißt es dann immer Aufwertung, Belebung, wir brauchen einen Strukturwandel, wir müssen den Stadtteil attraktiver machen und so weiter. Dieses böse G-Wort nehmen die eigentlich selten in den Mund.
Du sprichst von Gentrifizierung als auch als in einer deiner Thesen Klassenkampf von oben. Was meint das? Das ist ja auch ein schwieriger Begriff.
Der Klassenkampf? Der Klassenkampf wird ja seit einigen Jahrzehnten im Wesentlichen von oben geführt. Es gibt zwar überall weiterhin Proletarier oder Subproletarier oder proletarisch ähnliche Verhältnisse. Überall gibt es prekarisierte Leute. Aber die Organisierung als Klasse fällt denen ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten deutlich schwerer, als es der Kapitalistenklasse fällt, sich zu organisieren und sich vor allen Dingen Einfluss auf die Politik zu verschaffen. Also Gentrifizierung ist Klassenkampf von oben, meint im Grunde genommen ein Bündnis, was du in allen Städten findest, ein informelles Bündnis auch, ich bin da kein Verschwörungstheoretiker, ein informelles Bündnis zwischen Parteien, Immobilien, Kapital, Banken, Baufirmen, die sich sozusagen ihre Stadt organisieren, und das funktioniert eben immer besser, wenn du die mit Gentrifizierung beschriebenen Prozesse in die Wege leitest. Das heißt, jede Sanierung der letzten Jahrzehnte, jeder Stadtumbau, jedes Großprojekt stand immer unter dem Vorzeichen, wir schaffen hier eine Stadt, die exklusiver ist als das, was davor war. Also die, sagen wir, hochwertiger ist, die sich an eine andere Klientel wendet. Die Zeit sozusagen der Wohlfahrtsstadt, in der Politiker damit Erfolge gefeiert haben oder sich damit gebrüstet haben, dass sie zum Beispiel günstiges Wohnungen für alle herstellen, dass also Genossenschaften, Bausparvereine, städtische Wohnungsgesellschaften Wohnungen bauen, die dann auch bezahlbar sind. Diese Zeit ist sozusagen vorbei. Das muss jetzt erkämpft werden von den Leuten. Das passiert nicht mehr. Und deshalb spreche ich von Klassenkampf von oben, weil es sozusagen eine Stadt hergestellt wird, die eigentlich grob gesprochen höchstens noch für die oberen 20% oder das obere Drittel funktioniert. In Städten wie Hamburg ist es ja so, dass das Thema Gentrifizierung wahnsinnig populär geworden ist, weil einfach große Teile des klassischen Mittelstands davon auch betroffen sind. So, wenn du plötzlich auf den Wohnungsmarkt gehst und feststellst, du kriegst keine Miete mehr unter 13,50 Euro kalt, den Quadratmeter, keine Wohnung mehr, dann heißt das eben auch, dass wirklich große Teile der sogenannten Normalbevölkerung davon betroffen sind.
Große Teile der Normalbevölkerung, die wahrscheinlich zum größeren Teil auch nicht in solchen Bündnissen aktiv sind. Du sprichst auch davon, dass es hauptsächlich irgendwie die gut gebildete, weiße, vielleicht prekär beschäftigte Bildungselite ist, die sich diesem Kampf anschließt. Ja, woran liegt es, dass sich ein Großteil der Menschen, um die es eigentlich in diesen Prozessen auch geht, sich mit diesem Thema nicht wirklich auseinandersetzen, zumindest nicht breit und öffentlich?
Das kann ich dir nicht sagen, weil ich kann ja für die nicht sprechen. Das hat vielleicht was auch mit zu tun, dass es halt in Deutschland auch eine lange Tradition der Stellvertreterpolitik gibt. Also dass es da einfach auch viele Organisationen, NGOs und so weiter gibt, die migrantischen Leute, die sogenannten armen Leute, die Hartz-IV-Empfänger sozusagen beanspruchen zu vertreten oder die es vielleicht auch sogar tatsächlich tun. Also grundsätzlich ist es natürlich immer so, wenn du in einer prekären Lage bist, ist es schwerer, noch den Kopf frei zu haben für politische Auseinandersetzungen. Und in einer Zeit, in der quasi das Klassenbewusstsein, die Organisierung nicht auf der Straße liegt, sondern mühsam hergestellt werden muss, bleibt sich vielleicht momentan eher denen vorbehalten, die schon eine gewisse Neigung zur Organisierung haben. Das ist das, was ich sozusagen mit der weißen akademischen Bildungsprekariat beschreibe. Das meine ich auch gar nicht denunzierend, es ist halt einfach ein Phänomen. Es fällt mir einfach auf, dass quasi die Leute, die es zum Beispiel auf dem Wohnungsmarkt am allerschwersten haben, logisch, die Obdachlosen, die ärmeren migrantischen Leute, dass die relativ gering vertreten sind in solchen Netzwerken. Und das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass diese Netzwerke eben tatsächlich auch, dass man auch Zeit und Nerv dafür mitbringen muss. Und ich glaube aber, dass in dem Maße, wie sich das popularisiert, und das merken wir auch in Hamburg, dass es eben auch mehr Leute anspricht und es auch einfacher wird, quasi den Raum, den du geschaffen hast, zu betreten und Leute das Gefühl haben, ja, okay, jetzt muss ich da aber auch mal, das bringt jetzt auch was, dass ich da mitmache oder so.
So eine Kampagne wie Not in Our Name, Marke Hamburg, in der sich eben nicht nur Bildungsmenschen zusammenfinden, sondern eben beispielsweise auch Künstlerinnen und Künstler, eben auch populäre Musikbands. Ist das eine Möglichkeit, um da zur Aktivierung beizutragen?
Ich hatte das Gefühl, dass wir wahnsinnig populär waren bei Leuten, die eher mittelständisch sind, eher akademisch sind. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir jetzt so... ich sag mal, in den Großsiedlungen von Hamburg, man sich diesen Text vorgelesen hat, da sind die dann vielleicht auch doch noch zu weit entfernt von, und das ist vielleicht auch ein Luxusproblem. Wir haben uns ja hingestellt und gesagt, wir wollen nicht in Anspruch genommen werden für eine Imagepolitik, die wir für sozial falsch halten und politisch für falsch halten. Das ist ja quasi eine Auseinandersetzung, wo wir der anderen Seite das Rederecht bestreiten. Das findet quasi im öffentlichen Diskurs statt und war auch nicht gedacht als eine Kampagne zur Mobilisierung von allen möglichen Bevölkerungsschichten. Aber unter denen, ich weiß nicht, wie viele Leute waren es am Ende, 6.000, 7.000 Leuten, die das unterschrieben haben, waren alle möglichen Berufe dabei, also alle möglichen Leute.